Next Step, das ist die Predigtreihe, die der Ralf letzten Sonntag angefangen hat. Und Next Step ist wie ein Slogan oder ein Label für eigentlich eine ganz einfache und fundamentale Einsicht. Nämlich die, dass wenn wir uns als Christen verstehen, als Nachfolger von Jesus, dann wird sich unser Leben bewegen. Nachfolger von Jesus, das sind Menschen, die jemandem nachfolgen. Und du kannst niemandem nachfolgen, wenn du immer an der Stelle stehen bleibst, sondern du laufst, du setzt einen Fuß vor den anderen, du machst einen Schritt nach dem anderen. Und das ist so der Gedanke, den wir auch möchten vertiefen und etablieren bei uns als Chile, so die Kultur, die sich fragt, was ist mein nächster Schritt, wohin geht mir Jesus voraus? An dem Tag, in dieser Woche, in dem Jahr, wo jetzt noch sehr jung ist. Der Ralf hat über verschiedene Lebensphasen, verschiedene Jahreszeiten vom Leben geredet. Und ich möchte das heute wie zuspitzen auf unseren Glauben, wie nicht nur das Leben insgesamt kennt, Entwicklungen und verschiedene Phasen, sondern auch unseren Glauben, auch unsere Beziehung zu Gott ist in Bewegung. Ich möchte wie zwei Bilder nehmen dazu, zwei Vorstellungen von unserem Glauben. Es gibt natürlich, man kann den Glauben ganz verschieden verstehen, aber eine Möglichkeit ist, den Glauben als etwas Festes zu verstehen. So wie ein Gefäß. So, der Glaube, man sagt ja auch einen festen Glauben, einen stabilen Glauben, oder? Einen widerstandsfähigen Glauben. Und man kann den Glauben wie so ein Tongefäß verstehen. Etwas, was fix ist. Etwas, was sich nicht verändert. Meinungen ändern sich. Geschmäcker können sich verändern. Aber der Glaube, ich meine, da gibt's nichts zu diskutieren. Das ist fix. Man könnte ja auch dann verweisen auf, zum Beispiel auf Glaubensbekenntnis, wenn du jetzt aus einem eher traditionellen Hintergrund kommst, vielleicht in der katholischen oder der reformierten Kirche aufgewachsen bist, dann kennst du Glaubensbekenntnisse. Ja, die ändern sich auch nicht allbot. Verstehst du? Glaubensbekenntnisse, die sind über 15 Jahrhunderte oder so, bleiben die gleich. Da erfindet man nicht plötzlich ein Bekenntnis zum viereinigen Gott, weil man das Gefühl hat, drei ist zu wenig oder so, sondern das ist fix. Das ist fix. Und die Bibel selber, wo wir unseren Glauben darauf berufen, die ist auch fix, die ist abgeschlossen. Da wird nicht mehr dran gerüttelt. Wenn es dir nicht passt, bist du gleich nicht frei, um den dritten Korintherbrief zu schreiben und mit dem dritten Korintherbrief alles korrigieren, was dir nicht passt an den ersten zwei Briefen von Paulus. Du kannst es schon machen. Aber dann setzest du dich, dann kannst du deine eigene Sekte gründen, verstehst du? Aber der Glaube in dem Verständnis ist so wie Glaubensbekenntnis oder Bibel, ist etwas Fixes, ist etwas Festes, ist wie ein Gefäß. Und da muss dann halt dein Leben, in dem Glaubensgefäß muss dein Leben drin Platz haben. Da müssen deine Erfahrungen drin Platz finden. Aber das ist eben genau das Problem, gell? Weil sicher verändert sich die Bibel nicht und sicher verändert sich Glaubensbekenntnis von der christlichen Kirche nicht. Aber die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen und die Art und Weise, wie wir unseren Glauben verstehen, die verändert sich sehr wohl. Und zwar gerade in Auseinandersetzung mit unserem Leben, mit Sachen, die du erlebst, mit Menschen, die du begegnest, mit Schicksal, die dich ereilen, verändert sich die Art und Weise, wie du deinen Glauben verstehst. Und darum möchte ich heute sehr entschieden plädieren für ein bewegliches Verständnis vom Glauben. Ein Verständnis vom Glauben, das flexibel ist, das eine gewisse Geschmeidigkeit noch hat, eine gewisse Flexibilität, wo sich noch etwas machen lässt. Ihr seht, ich war früher in einer Töpferklasse und habe jetzt da meine Begabungen können einmal sofort abrufen, oder? Der Glaube als etwas, wo beweglich ist, etwas, wo sich verändert, etwas, wo flexibel ist, etwas, wo im guten Sinn anpassungsfähig ist. Und das Ganze ist eine recht persönliche Predigt eigentlich von mir geworden. Eine recht biografische Predigt. Ich möchte euch drei Schritte ans Herz legen. Oder einfach drei herausfordern, um drei Schritte gehen, wo der Glaube in Bewegung halten oder wo zumindest mein Glaube in Bewegung gehalten hat. Und ich hoffe, dass es euch auch weiterhilft. Ich möchte einen Text vom Petrus, aus dem ersten Petrusbrief voranstellen. Und ihr werdet dann im Verlauf wahrscheinlich merken, was das, was ich sage, zu tun hat mit dem Text. Der Petrus schreibt Folgendes, ganz am Anfang vom ersten Petrusbrief. Ihr habt also alle Grund, euch zu freuen, sagt der Empfänger von dem Brief. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfungen von den verschiedensten Arten durchmachen müsst und viel Schweres erleidet. Denn die Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer vom Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euren Glauben, wo unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus erscheint, wird euch Standhaftigkeit, euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bis jetzt habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Darum erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Ein Einstieg in den 1. Petrusbrief. Ich möchte mit einem Statement anfangen, zum Glauben in Bewegung. Ein Glauben in Bewegung ist ein Glaube, der komplizierter werden kann und gleichzeitig auf eine gewisse Art und Weise einfacher werden. Ein Glaube in Bewegung wird oft komplizierter, aber irgendwo wird er auch einfacher. Ich kann mich gut erinnern, als ich mich entschieden habe, zum Theologie zu studieren, da haben mir ein paar ganz wohlmeinende Christen haben mir dringend abgeraten, zum Theologie studieren. Weil sie haben gesagt, wenn du das machst, wenn du dort hingehst, dann musst du Bücher lesen von Leuten, die viel gescheiter sind als du und nicht deine Meinung teilen. Und dann musst du Vorlesungen besuchen bei Leuten, die schlauer sind wie du, aber eine andere Überzeugung vertreten. Und die redet dir deinen Glauben aus. Du wirst deinen Glauben verlieren während dem Studium. Und wisst ihr was? Auf eine Art haben sie sogar recht gehabt. Weil ich habe meinen Glauben ganz oft verloren während dem Studium und in anderer Form wieder neu gewonnen. Oder besser gesagt, ich habe ganz viele Überzeugungen, die für mich absolut selbstverständlich gewesen sind, wo ich damit aufgewachsen bin. Ganz viele von diesen Überzeugungen sind auf den Prüfstand gelegt worden. Und manche von denen haben nicht überlebt. Bei manchen von denen habe ich gemerkt, das verhebt ja gar nicht. Ich bin an vielen Punkten verunsichert worden. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass die Bibel ein Buch ist, das sehr viel fremder ist, als ich es oft gedacht habe. Und dass die Bibel ein Buch ist, das sehr viel schwer verdaulicher ist, als es mir oft klar war. Ich habe gemerkt, dass die meisten Christen kein Problem haben mit der Bibel, weil sie sie gar nicht lesen. Und dass es Leute gibt, die keine Christen sind, die die Bibel sehr viel ernster nehmen und sehr viel aufmerksamer lesen und wo aus dem Grund keine Christen sind. Ich habe gemerkt, wie selbstverständlich, dass ich die Bibel mit meinen eigenen Vorverständnissen lese. Mit dem, was ich mitbringe, mit dieser Vorstellung von Gott, die ich mitgebracht habe. Und die sehe ich in der Bibel an allen Stellen, vielleicht auch dort, wo sie gar nicht drinnen ist. Und wenn ich gemeint habe, ich würde die Bibel genau so verstehen, wie sie wirklich gemeint ist. Ich kann die Bibel aufschlagen und ich kann lesen und ich verstehe sie genauso, wie sie gemeint ist. Und jeder, der sie anders versteht, der liegt natürlich falsch, weil ich verstehe sie ja so, wie sie wirklich gemeint ist. Bis ich gemerkt habe, ja, da gibt es Leute, die sind auch nicht dumm und die sind auch nicht böse, aber die verstehen es wirklich anders. Und es könnte ja vielleicht sogar sein, dass ich daneben liege, oder? Und plötzlich werden die Sachen sehr, sehr komplex und sehr unübersichtlich. Ich habe gemerkt, je länger ich Theologie studiert habe, und ich habe ja, wie einige von euch wissen, so ungefähr mein halbes Leben Theologie studiert, aber je länger ich studiert habe, desto mehr habe ich gewusst, was ich nicht weiss. Das ist eine Binsenweisheit, aber das ist mir wirklich so gegangen. Je länger ich studiert habe, desto mehr Sachen hat es gegeben, die ich nicht mehr mit Sicherheit habe können sagen. Jetzt sagst du, ja, aber das ist ja mega verunsichernd. Ja, genau. Das ist mega verunsichernd. Und ich bin überzeugt, dass ein Glaube sich nicht gesund entwickeln kann, wenn wir uns nicht immer wieder kontrolliert verunsichern lassen. Ein Glaube entwickelt sich nicht, wenn wir nicht den Glauben auch kritische Fragen, kritische Gedanken aussetzen. Und verstehen, das Problem ist, jetzt mit einem starren Glauben, mit einem festen Glauben, mit einem Glauben, der verstanden wird wie so ein Gefäß, wenn da jetzt Überzeugungen dazukommen, wo so ein bisschen, auf das habe ich mich die ganze Zeit gefreut, wenn da jetzt Überzeugungen dazukommen, wo so ein bisschen das Ganze unter Druck setzen, verstehen da? Wo so ein bisschen an dem Glaubensfundament klopfen, oder? Es reut mich schon ein bisschen, aber ich habe dann wird es rissig, dann wird es brüchig, dann hat das plötzlich keinen Platz mehr. Aber wenn wir ein flexibles Verständnis vom Glauben haben, ein dynamisches, ein bewegliches, dann bringt das nur mehr Leben in die Geschichte, wenn Sachen uns ein bisschen unter Druck bringen und ein bisschen unseren Glauben ein bisschen aus der Reserve locken. Versteht ihr? Und dann formt sich der Glaube neu. Dann kommen die Sachen dazu. Und wenn du deinen Glauben willst schützen, es gibt Christen, die probieren ihren Glauben um jeden Preis zu schützen. Und wie so eine Käseglocke über ihren Glauben zu machen, bestimmte Bücher nicht zu lesen, bestimmte Gedanken gar nicht zuzulassen, weil ihren Glauben sonst gefördert ist. Aber du tust deinem Glauben kein Gefallen mit dem. Es ist wie wenn du ein Kind aufziehst und denkst, damit es nicht krank wird, ziehe ich das Kind im Isolationszelt, im keimfreien Isolationszelt auf. Du wirst ganz sicher dazu beitragen, dass das Kind krank wird, weil es überhaupt nicht widerstandsfähig ist. Und ein Glaube wächst, ein Glaube entwickelt sich auch an Widerständen oder kritischen Fragen. Darum, mein erster Schritt oder meine erste Ermutigung für dich, setz deinen Glauben und er setzt dich Überzeugungen aus, die deinen Glauben gedanklich hinterfragen. Lies mal ein Buch, das nicht einfach die Meinung bestätigt, die du sowieso schon immer gehabt hast. Ich habe schon viele Bücher empfohlen von Rob Bell. Das ist so ein amerikanischer Pastor, der sehr umstritten worden ist, weil er ein paar unorthodoxe Meinungen vertritt. Und viele von diesen unorthodoxen Meinungen teile ich selber gar nicht. Aber der Typ stellt die richtigen Fragen, versteht ihr? Und was wir oft unterschätzen, ist der Wert von einer guten Frage. Wir haben immer das Gefühl, wir brauchen die gute Antwort. Aber ich kann dir sagen, eine gute Frage kann dich sehr viel weiterbringen als eine gute Antwort. Das ist eine Frage, eine gute Frage ist etwas, das dich bewegt, das dich beschäftigt, das dich vorantreibt, das deinen Glauben formt und shaped und dich weiterbringt. Es ist viel wert. Und natürlich werden die Sachen komplexer, wenn wir so Gedanken zulassen und wenn wir uns mit der Materie vom Glauben näher befassen. Aber ich habe immer wieder auch gemerkt, dass der Glaube, mein Glaube zumindest, gleichzeitig auch einfacher geworden ist. Auf eine Art komplexer und unübersichtlicher, aber auf eine Art auch einfacher, vor allem im Blick auf die Person von Jesus Christus. Dort hat sich mein Glaube so verdichtet. Ich habe gemerkt, dort, das ist das Zentrum. Der Glaube ist nicht ein Set an Überzeugungen, die ich hochhalte, sondern der Glaube ist schlussendlich ein Vertrauensverhältnis zu einer Person. Und das hat sich für mich viel mehr geklärt in den letzten Jahren. Und es hat mein Glaube sehr viel einfacher gemacht, auch wenn rundum vieles so viel komplizierter geworden ist. Gut, zweiter Schritt oder ein zweites Statement zuerst. Ein Glaube, der in Bewegung ist, kann bescheidener und gleichzeitig mutiger werden. Bescheidener und auf eine andere Art gleichzeitig mutiger. In den letzten Monaten war viel die Rede, vor allem auch im Zusammenhang mit der Trump-Wahl und so, war viel die Rede von dieser Filter-Bubble. Ich weiß nicht, ob dich mit dem schon mal auseinandergesetzt hast. Es ist ein Phänomen und ein Problem, oder? Dass die Internet-Giganten, Google, Facebook, YouTube, die haben ja so, die tun quasi deine Nutzungsgewohnheiten vom Internet, dann sie unzählige Parameter festhalten und die entwickeln quasi Algorithmen, die dich füttern mit Suchergebnissen, die deinen Suchgewohnheiten entsprechen. Und man sagt dem Filterbubble, man könnte auch sagen Käseglocke, wie es dazu führt, dass Nutzer vom Internet Je länger, je mehr in ihrer eigenen Weltsicht, in ihrer eigenen Käseglocke festgehalten werden. Versteht ihr? Ein linksliberaler Typ, der auf dem Internet Zeug sucht, auf YouTube Filme anschaut, der wird von YouTube immer wieder gefüttert mit Posts, die seine linksliberale Überzeugung festigen. Und ein rechtsnationaler Typ, der die ganze Zeit auf Facebook die Sachen liest und die Posts liked, wo seiner rechtspolitischen Überzeugung entsprechen, der wird immer mehr gefüttert mit genau solchen Posts und alle anderen faulen raus. Und das heisst, wir leben immer mehr in dieser Filterbubble drin. Google, Facebook, YouTube, die filtern alles raus, was nicht unserer Weltsicht entspricht. Und wir werden bestätigt die ganze Zeit in dem, was wir sowieso schon glauben und haben bald das Gefühl, die ganze Welt denkt so. Und eigentlich schmoren wir nur wie so einen Weihnachtsbraten in der eigenen Soße. Und das kann uns auch im Glauben passieren. Das kann uns auch passieren, selbst wenn du das Internet nicht so rege würdest brauchen. Das kann uns im Glauben passieren. Und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Weil wenn wir im Glauben nur in unserer eigenen kleinen Welt uns bewegen, in unserer Subkultur, in unserer Frömmigkeitskultur uns bewegen, dann werden wir zumindest potenziell ignorant und arrogant. Wie wir das Gefühl haben, es ist doch selbstverständlich, dass man das Leben so versteht wie ich. Es ist doch selbstverständlich, dass man die Welt so sieht wie ich. Es ist doch selbstverständlich, dass man den Glauben so lebt wie ich. Und alle, die dem nicht entsprechen, alle, die es anders sehen und anders leben, die irritieren uns und die haben wahrscheinlich einfach nicht recht. Darum meine zweite Empfehlung oder mein zweiter Schritt, den ich dir ans Herz lege, gerade für das Jahr, das noch vor uns liegt. Lern Menschen kennen, die deinen Glauben persönlich herausfordern. Lern Leute kennen, red mit Leuten, befass dich mit Menschen, die deinen Glauben aus der Reserve locken. Und ich denke jetzt vor allem an Leute, die sich auch als Christen verstehen, aber die ihren Glauben irgendwo anders leben, anders ausüben. Und dich fasziniert es vielleicht, aber dich irritiert es auch. Setz dich mit denen auseinander. Leute, die kein Glinus-Christen sind. Kennt ihr das, Glinus? Das ist eine Abkürzung für gläubig in unserem Sinne. Oder? Und wenn wir nur in unserer Filterbubble uns befinden und nur mit Leuten umgehen, die gläubig in unserem Sinne sind, dann verpassen wir sehr vieles und gefährden unseren Glauben. Ich habe schon viele evangelikale Christen bemitleidet, dass ich an der Uni Theologie studiere. Und sie haben dann gesagt, ja, das ist ja verrückt, du studierst an der Uni Theologie, wo die ganzen Professoren, die sind ja gar nicht gläubig. Es ist ja verrückt, du lässt dir eigentlich Theologie beibringen von Professoren, die gar keine Christen sind. Und ich habe dann einmal müssen so einen Schritt zurück machen und sagen, hey, das beweist eigentlich nur, wie klein unsere Käseglocken ist, wo wir uns darunter befinden. Weil mir ist an der Uni noch kein Theologe begegnet, der sich nicht ausdrücklich und entschieden als Christ wird bezeichnen und als ein gläubiger Mensch versteht. Und ich habe immer wieder erlebt, dass selbst bei Leuten, die wir vielleicht als furzliberal würden bezeichnen, das ist so ein schmeichelhafter Begriff, den man manchmal braucht, oder selbst bei Theologen, die wir als furzliberal würden bezeichnen, dass plötzlich eine Leidenschaft aufkommen. Ich habe das erlebt an einer Konferenz, wo ein Theologieprofessor, ein Furzliberaler, plötzlich nach einem Vortrag zu mir kam und gesagt, das hat mir gar nicht gefallen, was der andere erzählt hat. Weil das Kreuz von Jesus ist nicht im Zentrum gestanden. Und das Kreuz von Jesus, Tatsache, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, das ist das Zentrum vom christlichen Glauben. Das ist nicht verhandelbar. Das muss gesagt werden. Und plötzlich begegnet mir eine Leidenschaft für Jesus bei einem Professor, wo es vielleicht viel von den Glinus-Christen nicht erwartet hätte. Und Sachen sind nicht so einfach, wie wir es manchmal denken. Das macht uns bescheiden. Darum habe ich gesagt, bescheiden, wenn wir Menschen kennenlernen, die den Glauben anders verstehen als wir, die vielleicht die Bibel auch ganz anders lesen als wir. Obwohl wir merken, ja, die die sind mit Gott unterwegs, die haben einen lebendigen Glauben, wo ich vielleicht sogar etwas davon lernen könnte. Und zumindest im ICF, glaube ich, wir haben so, wir können das innerhalb von der Kirche leben. Weil das ICF ist ein sehr heterogener Haufen. Da kommen die Leute von ganz verschiedenen Richtungen. Wir haben Leute unter uns, die sind in der katholischen Kirche aufgewachsen. Wir haben Leute unter uns, die sind in der reformierten Kirche aufgewachsen, sind sogar noch Mitglied von der reformierten Kirche. Wir haben Leute, die kommen aus der Brüdergemeinde. Wir haben solche, die kommen aus der Pfingstgemeinde. Und du hast sogar innerhalb vom ICF Gelegenheit, mit Leuten zu reden, die den Glauben anders verstehen und anders leben als du. Und übrigens, das ist im Fall eine riesen Stärke. Das ist ein riesen Potenzial, ein Kapital vom ICF. Ich mache das immer wieder deutlich, wenn Leute zu mir kommen und vielleicht auch mit gewissen Spannungen kämpfen, wo sie das Gefühl haben, ja, also, wie denken wir über das und so. Und oft sage ich, hey, es gibt ein ganzes Spektrum von Überzeugungen und Meinungen zu dem Thema. Und das ist gut so. Und ich sage den Leuten manchmal, und die einen können es mir fast nicht glauben, aber ich sage euch, es ist so, ich träume nicht mal heimlich davon, dass wir alle die gleichen Überzeugungen teilen und den Glauben gleich leben. Nicht einmal heimlich. Ich würde keine 5 Franken zahlen für das. Weil das ist eine Stärke von uns, dass wir uns gegenseitig aus der Reserve locken. Dass wir gegenseitig uns den Horizont öffnen, einmal die Bubble aufsprengen. Ich treffe mich immer mal wieder mit irgendeinem Vollblut-Charismatiker aus dem ICF, weil ich das brauche. Ich muss einmal, das sind nicht einfach nur Quotenpfingstler, dass wir auch ein paar Pfingstler halten, oder? Sondern das sind Leute, ich rede mit denen, ich brauche das Leute, die so eine frische Erwartung haben, dass Gott heute noch redet, dass Gott heute heilt, dass Gott heute Zeichen und Wunder tut, dass Gott sich heute bewegt unter uns. Und das tut mir gut, das sprengt meinen Horizont auf, versteht ihr? Wir brauchen das. Und natürlich ist es so, dass wenn du ein starres Verständnis vom Glauben hast, wo alles da drin muss Platz haben. Und jetzt kommen die Leute und die verstehen den Glauben ganz anders. Und das, jetzt geht es schon auseinander. Ja, das heute Morgen besser gegeben. Also, das hat keinen Platz mehr drin. Und das druckt an dem Glaubensgefäß umeinander. Aber wenn wir den Glauben als etwas Flexibles und Bewegliches verstehen, dann ist das ganz gut, wenn einmal einer kommt und sagt, ja, aber du, ich verstehe das anders und ich sehe das, also ich lebe das gar nicht so. Und dann merke ich, oh, vielleicht muss man da noch ein bisschen mehr Platz schaffen, oder? Und dann, ja, du siehst, also ich verkaufe das noch an. Versteht ihr? Und gleichzeitig kann der Glaube auch mutiger werden. Ich glaube, der Glaube kann bescheidener werden, weil wir merken, wir haben die Weisheit nicht mit den Löffeln gefressen. Und es gibt Leute, die verstehen es anders. Und ich muss ihren Glauben gleich anerkennen. Das macht uns bescheiden, oder? Aber es macht uns gleichzeitig auch mutiger. Ich bin vor 2 Wochen oder so eingeladen worden, durch lustige Umstände bin ich dort gelandet an einer Podiumsdiskussion im Zürcher Hauptbahnhof bei gefühlten minus 137 Grad. Anlässlich vom 500 Jahre Reformationsjubiläum von der reformierten Kirche. Und die haben mich eingeladen, um an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Das sind ein paar Leute gewesen. Und das sind nicht so viele Glinus-Christen mit dabei gewesen. Verstehst du? In dieser Diskussion. Aber wir haben uns angeregt unterhalten. Und irgendwann hat eine von den, Gesprächsteilnehmerinnen hat dann gesagt, ja, Kirche, ich glaube, Kirche muss sich einfach auf das konzentrieren, wo nur wir als Kirche zu bieten haben. Und dann habe ich eingehakt und habe gesagt, ja, das glaube ich auch. Und wir haben vorher mega viel über Umweltschutz und über Flüchtlingshilfe und über Diskriminierung und so Sachen geredet. Und ich habe gesagt, das ist alles gut und das ist alles wichtig. Aber das, was uns motiviert, um uns dort rein einzusetzen und das, was uns Kraft gibt, um uns investieren in so gesellschaftliche Probleme, das ist die Person von Jesus Christus. Und das ist, was wir zu bieten haben, was nur Kirche zu bieten hat, ist eine Begegnung mit der Person von Jesus Christus. Und wisst ihr was? Als ich das gesagt habe, es hat mir niemand widersprochen. Und ich konnte, sage jetzt mal, ein mutiges Statement machen für das, was in aller Bescheidenheit, wo mein Glaube gewonnen hat, für mich glasklar ist. Und ich sage, für das stand ich mutig ein. Das dritte Statement, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ein Glaube, der in Bewegung ist, kann angefochtener und gleichzeitig bewährter werden. Angefochtener und gleichzeitig bewährter. Ich habe irgendwie mit 17 oder 18 habe ich mir eine neue Bibel gekauft und habe im jugendlichen Leichtsinn und in der Zeit, wo ich noch wirklich viel Freizeit hatte, habe ich die Bibel mehrmals nacheinander durchgelesen und durchgearbeitet mit Randnotizen und Unterstreichungen und alles. Und ich habe immer am Rand habe ich Sachen zusammengefasst. Und ich habe die Bibel nachher 20 Jahre lang gebraucht, um drin zu lesen und bin immer wieder gestoßen auf die Notizen, die zum Teil fast 20 Jahre alt waren. Und da habe ich am Rand einmal aufgeschrieben, ja, so zum Beispiel bei der Geschichte, wo Jesus der Blinde am Stadttor heilt, habe ich dann immer so formelhaft aufgeschrieben, wie ist es zu dieser Heilung gekommen, damit ich das in meinem Glauben kann quasi nachmachen. Oder? Und dann habe ich mir da aufgeschrieben, erstens, Jesus bitten, oder? Der hat gesagt, bitte heil mich. Zweitens, glauben, oder? Man muss es auch glauben, nur schnarren nützt nichts, glauben. Und dann drittens, geheilt aufstehen, oder? So, und ich habe ganz viele so in meiner Bibel jetzt am Rand ganz viele so formelhafte Erklärungen. So funktioniert das, so macht man das, oder? Und was ich gemerkt habe im Verlauf von meinem Glauben, die Formeln, die Glaubensgleichungen, die sind bei mir nach und nach auseinandergefallen. Die sind nach und nach zerbrochen. Und ich habe gemerkt, dass es funktioniert ja gar nicht so, wie ich es denke. Oder es ist ja gar nicht so einfach. Und ich habe gemerkt, ja, oder die ganze Idee, die man hat, man sagt ja, wer wirklich ehrlich und aufrichtig geschäftet, dem schenkt Gott Erfolg in der Firma. Und dann für mich auch als Pastor, ich komme ja viel so Lebensgeschichte und Schicksal mit über, dann triffst du irgendjemanden, wo sich geweigert hat in seiner Firma, bestimmte graue, zweifelhafte Geschäfte zu machen. Unsaubere Spiele zu spielen. Und gesagt, nein, das mache ich nicht. Und gerade wegen dem, ist er finanziell auf Grund gelaufen. Oder dann treffe ich jemanden an, der auch überzeugt ist, ja, wenn man bei Prüfungen nicht abschreibt und wenn man nicht beschisst bei der Prüfung, dann hilft einem Gott während der Prüfungen und erinnert einem an das, was man gelernt hat und so weiter. Und ich habe einen kennengelernt, der hat gesagt, ich habe gelernt wie ein Double und ich bin der Einzige bei der Lehrabschlussprüfung, der nicht gespickt hat. Die anderen, die haben seitenweise auf den Knie gehabt, wo sie dann abgeschrieben haben. Ich bin der Einzige, der nicht beschissen hat und ich bin der Einzige, der durchgefallen ist. Wie die anderen natürlich einen Wettbewerbsvorteil hatten, oder? Wer mit Sex wartet bis zu der Ehe und sich an alle moralischen Regeln haltet, der wird belohnt mit einer wunderbaren Ehe. Und dann triffst du Leute, die alles richtig gemacht haben. Und in ihrem Leben, in ihrer Ehe geht alles auseinander. Und versteht ihr, das sind ja, was ich jetzt gesagt habe, das sind alles ehrenwerte Motive und vielleicht gute Ratschläge. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass so Glaubensgleichungen der Realität eigentlich nie standhalten. Und dann können wir die Realität zurechtbiegen oder wir können zulassen, dass es so Schicksal, so Geschichten, die wir selber vielleicht erleben oder die wir mitbekommen von anderen Leuten, wir können zulassen, dass so Schicksal unseren Glauben an Grenzen bringen. Und das ist der dritte Schritt, wo ich zur Beweglichkeit vom Glauben euch würde empfehlen. Anerkenne Schicksal, wo dein Glauben praktisch an Grenzen bringen. Vor 3 Tagen haben wir eine Bescheid bekommen, eine Nachricht von einer Bekannten von uns, die uns geschrieben hat, dass ihren Sohn, der 8 oder 9 Jahre alt ist, im Sportunterricht einen Herzstillstand hatte. Und sie haben ihn wiederbelebt, aber er hat eine ganze Zeit ohne Sauerstoff gelebt ist jetzt im Wachkoma, liegt jetzt in der Intensivstation im Wachkoma. Und medizinisch gesehen wird er das Leben lang Schäden haben von diesem Vorfall. Und es ist auch überhaupt nicht sicher, es ist sogar sehr unsicher, ob er überhaupt wieder aufwacht aus dem Koma. Und unsere Kinder haben den Bub kennengelernt. und fragt nach ihm. Und wenn du so etwas hörst, das passt nirgends rein, versteht ihr? Und wenn unser Glaube so starr ist und alles muss drin Platz haben, alles, was wir erleben, was wir mitbekommen im Leben, das muss in das Glaubensgefäß hinein. Schau, ich kann dir versprechen, über kurz oder lang geht die ganze Geschichte auseinander. Über kurz oder lang hebt die Realität oder hebt der Glaube der Realität nicht stand. Aber wenn wir einen Glauben haben, der eine Flexibilität hat, dann formt sich unser Glaube mit den Erfahrungen, die wir machen. Und dann haben Sachen vielleicht auch drin Platz haben. Und manche Sachen, vielleicht haben manche Sachen nie drin Platz. Aber der Glaube überlebt so Ereignis. Und er überlebt sie nicht nur. Es kann sogar sein, dass der Glaube sich bewährt. Darum habe ich gesagt, der Glaube wird angefochten. Ich könnte nicht behaupten, als wenn ich so Geschichten höre, als mein Glaube nicht angefochten wird. Das erschüttert mich zutiefst. Aber der Glaube kann sich auch bewähren. Nicht so der Glaube an die Formeln, die wir aufstellen, an die christlichen How-to-do-it, an die Rechenschieber-Theologie, wo wir sagen, wenn du das machst und das machst, dann kommt das raus. So die Kaugummi-Automaten-Theologie, die bewährt sich nicht. Aber was sich bewährt, und darum habe ich euch den Text vorgelesen aus dem 1. Petrusbrief, was sich bewährt, ist der Glaube als eine Vertrauensbeziehung zu Jesus. Je länger ich mit Gott unterwegs bin und je mehr ich über Gott und das Leben mit Gott nachdenke, desto mehr klärt sich das für mich. Das ist für mich das Zentrum vom Glauben. Versteht ihr? Es geht um Person von Jesus Christus selber. Das macht den Glauben aus. Das ist die gute Botschaft. Das Gute an der guten Botschaft ist nicht, was der Glaube für dich abwirft. Ist nicht, was du hast vom Glauben. Ist nicht, mit was du kannst rechnen in deinem Leben. Das Gute von der guten Botschaft ist die Gegenwart von der Person von Jesus Christus selber. Das macht es aus. Das macht den Unterschied. Und das ist nicht nur ein frommes Geplapper, sondern das erzählen Leute, die durch die tiefsten Tiefen vom Leben durchgegangen sind und Halt gefunden haben, nicht in einer Gleichung, nicht in einer Formel, nicht einmal in einem Bekenntnis, sondern Halt gefunden haben in der Gegenwart von einer Person. Und das bewährt sich. Das bewährt sich. Darum sagt der Petrus, ihr habt Jesus bis jetzt nicht mit eigenen Augen gesehen in dem Text, den ich euch gelesen habe. Und trotzdem liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Der Petrus redet von Prüfungen und Anfechtungen, die unseren Glauben herausfordern, die unseren Glauben bis an Grenzen belasten. Aber wenn der Glaube flexibel, beweglich bleibt, dann muss er an dem nicht zerbrechen. Also unsere Zeit nehmen, einfach ein paar Momente, wo du dir kannst überlegen, was ist für dich in dem Jahr, wo weitgehend noch vor uns liegt, was ist für dich so der Glaubensschritt, den du möchtest wagen? Was ist der Schritt, wo du denkst, mit dem Schritt kann ich meinen Glauben beweglich halten? Lass uns über das nachdenken und dann möchte ich mit uns noch beten zum Schluss.
Hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.